Bei mir ist jetzt Paul Menzel und du beschäftigst dich auf Arbeit sehr viel mit Open Source Software und auch wie man die finanzieren kann. Also wie kriege ich jetzt meinen Chef überzeugt, dass wir doch mal Geld in Open Source Software stecken sollen. Wie gehst du denn das an?
Genau, also da ist ja eine große Diskrepanz zwischen proprietärer Closed Source Software und freier Software. Und wenn man sich die Relation anschaut, ist der Anteil finanziell, den man für Freisoftware ausgibt, sehr, sehr gering, wahrscheinlich deutlich unter 5%, wahrscheinlich sogar unter 1%. Das ist ein großes Problem und wie ich das angehe, ist, dass man zwar nicht spenden kann laut Haushaltsordnung, aber man kann Auftragsarbeit vergeben, indem man zum Beispiel bei den Ausschreibungsgrenzen die beachtet und dann zum Beispiel 3 Angebote einholt und dann klappt es meistens problemlos einigermaßen. Man muss noch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung meistens machen mit dem Einkauf, dass es dann auch beauftragt wird. Und ein Beispiel in der Vergangenheit dafür war, dass mein Institut für SoftISA VPN ein Fuzzing bezahlt hat. Und das hat der Guido Franken dann erledigen können. Es gab auch mehrere Angebote dann. Und dass wir das auch teilweise für das Indico-Veranstaltungsmanagement-Projekt machen.
Und das heißt, habt ihr auch versucht, irgendeinen kleinen Bug oder irgendeine kleine Zusatzsoftware entwickeln zu lassen?
Genau, also bei Indico waren es vor allem, man könnte sagen, Bugs, Feature-Entwicklung, also die Usability beeinträchtigt haben und oder wo man hätte effizienter sein können, was wir in der Praxis festgestellt haben. Und diese kleinen Dinge haben wir dann beauftragt, ja.
So, das betrifft jetzt vor allem öffentlicher Dienst. Also egal, ob ich jetzt eine Universität, eine Hochschule, ein Forschungsinstitut oder sowas bin. Also immer, wenn ich diesem Bundeshaushaltsgesetz unterliege, muss ich dann gucken, dass ich irgendwie 3 Angebote habe. Und wie würde ich das jetzt machen? Also ich meine, was weiß ich, habe ein Open-Source-Projekt, das wird von einem Typen irgendwie entwickelt oder von mir aus auch von einer Gruppe an Leuten. Wie kriege ich dann da Angebote?
Genau, also es ist mit diesen 3 Angeboten, das ist halt bis zu einem gewissen Betrag, ich glaube so 10.000 Euro oder sowas. Danach muss man eben schon wirklich ausschreiben, also da hat man dann noch ein bisschen mehr Papieraufwand, soweit ich weiß. Insgesamt ist bei vielen Projekten jetzt das kommerzielle Umfeld schon da. Also ist auch ganz wichtig, viele verwechseln kommerziell und proprietär. Aus meiner Sicht ist kommerzielles Umfeld sehr, sehr wichtig für freie Software, dass die sich weiterentwickeln kann. Und da gibt es zum Beispiel ja mittlerweile, weil Linux ja außerhalb des Desktops-Bereichs sehr verbreitet ist, diverse Firmen, ja, also auch im Embedded-Bereich, Linotronics zum Beispiel, ja, dann Pengutronics meinte ich, die gibt's glaube ich, dann Collabora, Egalia, die viel Grafik-Sachen, soweit ich weiß, machen und viele Linux-Berater, teilweise auch Programmierfirmen, die dann sich in C oder Python oder sowas auskennen, also die sollte man dann auch einfach anschreiben und oft haben die auch Interesse dran und schicken dann auch ein Angebot dafür, sodass man die Auswahl hat und die Kriterien, die der Einkauf einstellt, füllen kann.
Okay, das heißt also, entweder gucke ich mal in den Quellcode des jeweiligen Projektes, wer da sowieso dran beteiligt ist, oder ich sehe irgendwie, keine Ahnung, dieses Projekt wird eh ab und zu gesponsert von Firma X, dann würdest du jetzt sagen, okay, geh da mal hin, frag da mal an, sag, du willst den Teil irgendwie gecodet haben oder ja, manchmal ist es ja vielleicht auch, dass ich ein Open-Source-Projekt bei mir in der Firma einsetze und sage, es funktioniert aber irgendwas nicht oder ich hätte gern noch ein Stück Zusatz und über den Weg haben wir dann eine Unterstützung für die Open-Source-Software.
Exakt, ja. Also manchmal, wenn man eben keine konkrete Sache hat und Support man jetzt nicht kaufen will, also viele freie Softwareprojekte, da gibt es ja mittlerweile auch Support-Angebote. Der ICS-Bind-Server zum Beispiel oder Proxmox hat es, im Samba-Umfeld gibt es da einiges. Dann würde ich einfach in die Issue-Liste gucken, welche Bugs da existieren und da welche zusammenstellen, wo ich auch gefühlt so denke, dass die eben so und so viel Anzahl von Stunden bräuchten, um die zu beheben und das dann in einem Paket schnüren und dann dafür Angebote einholen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und die einfachste Sache wäre natürlich, für viele Einkäufer ist natürlich, wenn man einfach Lizenzen zahlt. Und da muss man auch sagen, Klar hat es auch einige Nachteile, aber für die Leute, die CentOS einsetzen oder andere Red Hat-Clones, dann würde ich da schon empfehlen, eher Red Hat dann doch zu kaufen und zu bezahlen, weil das Red Hat bezahlt explizit Entwickler, die von denen dann am Ende alle, von deren Arbeit dann am Ende alle profitieren. Ja, am Linux-Kernel, am Compiler, an diversen Libraries, Desktop. Also das ist vielleicht das Schnellste, wie man Geld in freie Software stecken könnte. Kauft euch kommerzielle Lizenzen von Distributionen, genau.
Mhm. Weil die ja eben entsprechend viele Entwickler haben, egal ob das jetzt was weiß ich für den Storage-Bereich ist, für ja alles, was die Distribution sozusagen braucht. Okay, das heißt also, wenn ich so eine Ausschreibung machen will, schreibst du einfach so einen Anforderungstext und gehst dann auf die Unternehmen zu und sagst hier, ich hab das, schick mir mal ein Angebot dafür. Dann hast du die drei Angebote und dann muss ja irgendwie noch dein Chef auch überzeugen, dass er das dann auch ausgeben will. Also vielleicht noch vorher, vor den Angeboten. Aber ja, wie machst du das?
Genau, also die Arbeit kann man sich natürlich sparen, wenn man schon weiß, der Chef wird das nicht machen. Also genau, es ist natürlich viel Überzeugungsarbeit, weil es ist natürlich insofern auch mehr Arbeit für die Leute. Ja, es ist eben, meistens gibt es keine Rahmenverträge dafür, eben schon dauert es ein bisschen Zeit. Und am Ende, ja, wenn das Bewusstsein so ein bisschen da ist, ist dann eben nur dann abhängig von der Abteilung, Organisation, wo man ist, dass man eben mit den Leuten sprechen muss, zeigen muss, okay, dieses Feature, das gab es hier schon mehrere Anfragen von unseren Nutzern oder, aber im Grundsatz muss natürlich schon so ein bisschen auch schon die Überzeugung bei den Entscheidungsträgern da sein, dass es eine sinnvolle Sache ist. Aber es ist oft auch viel Aufwand, weil manchmal interpretiert man das halt auch unterschiedlich oder bewertet es unterschiedlich, welches Feature jetzt wichtig ist oder welches nicht, ja.
Aber hast du dann sonst noch Argumente, die ich jetzt meinem Chef oder meiner Chefin sagen könnte, warum man jetzt Open Source Software unterstützen sollte oder warum ich eben, gut, an einem einzelnen Beispiel ist, glaube ich, nochmal einfacher festzumachen, aber so, trotzdem muss ich ja schon mal die, wie sagt man so noch schön neudeutsch, Awareness schaffen, dass das jetzt wichtig ist, dass wir eben nicht nur Lizenzen kaufen von proprietären Sachen, sondern irgendwie auch diese Open-Source-Geschichten unterstützen. Hast du da noch irgendwelche Argumente, die ich vorbringen könnte, wenn ich jetzt jemanden überzeugen will?
Das hängt natürlich immer von der Person ab, ne? Also das eine ist natürlich ein Gerechtigkeits-Fairness-Argument, ja, dass man ja eigentlich ein Parasit ist, wenn man von anderer Arbeit ohne dafür was zu geben profitiert, ist natürlich ein bisschen auch indirekt das, was von freier Software abfällt, aber es ist eben free, nicht wie in Freibier, sondern im Sinne von Freiheit, ne? Und die Leute, viele machen das ja mittlerweile, versuchen das hauptberuflich zu machen und dann sollte man die dabei unterstützen, dass die eben wirklich Zeit dafür investieren können. Die Leute haben Familie und wollen eben auch ihre Miete bezahlen, Essen bekommen und dafür brauchen sie eben einen bezahlten Job und das wäre natürlich toll, wenn sie die Zeit in das Produkt stecken, wovon man profitiert und nicht das sozusagen nebenbei machen, wo man natürlich dann auch abhängig ist, nicht nur vom Burnout und so weiter, sondern ob der irgendwann die Lust verliert oder sagt, okay, das bringt mir nichts, ich will jetzt mich auf meinen bezahlten Job konzentrieren. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aus meiner Sicht, dass die Hyperscaler das natürlich verstanden haben, dass man diese Expertise braucht, ja, und dass man viel aus Sicht der Hyperscaler mehr Werbung verkaufen kann, indem man eben Dinge schnell beauftragt, um ja, mehr Werbung sicherer, also verlässlicher anzeigen zu können. Das wäre Punkt Nummer zwei. Und das dritte natürlich, man sägt am eigenen Ast, ne? Man will ja eigentlich, oft kommen dann Nutzer, die eben Features vermissen und dann irgendwann sagen, okay, das proprietäre Produkt ist besser, das Cloud-Produkt ist besser, ja. Und dann hat man eben auch mit diesen Lizenzverwaltungen Probleme, ja, wenn das dann Mietlizenzen sind, die können potenziell zu Audits kommen und so weiter. Und dann ist es doch besser, wenn die Firma oder die auch Geld für proprietäre Sachen ausgeben kann, auch das für freie Software ausgibt. Und der Vorteil ist natürlich dann auch, dass die Leute privat, ja, Schüler und so, die sich eben keine Lizenzen leisten können, dass die das dann auch nutzen können. Also das sind so ein paar Dinge und natürlich, ja, also oft geht es eben jetzt statt um Werbung, jetzt um Nutzer. Wenn man sagen kann, okay, die Nutzer wollen das, die würden davon profitieren, dann ist das natürlich das beste Argument, ja.
Und man hat natürlich, wenn man proprietäre Software kauft, auch immer und dafür die Lizenzen, diesen Vendor-Login. Also ich meine, wir haben das ja jetzt gerade gesehen bei diesen VMware-Geschichten, wo dann alle plötzlich aufgejault haben, ah, es wird irgendwie 1000% teurer, jetzt muss ich da schnell weg, ah, kann ich gar nicht, ja gut, dann muss ich halt doch nochmal x Jahre dafür Geld bezahlen.
Exakt.
Hm. Was ist mit dem Argument Public Money, Public Code? Hast du das schon mal vorgebracht vielleicht? Oder zieht sowas gar nicht?
Aber ich glaube, das hängt dann von der Grundüberzeugung ab. Bei einigen zieht es halt, bei anderen zieht es nicht. Also das, ja, hängt von der Person ab. Manche.
Also man kann zumindest, könnte es probieren.
Man könnte es probieren. Es ist ein Argument, genau. Dass es der Gemeinschaft zugute kommt und jetzt nicht unbedingt nur den einzelnen Aktionären. Klar gibt es auch Firmen, die über freie Software an der Börse sind, aber genau. Dann kann wenigstens die Allgemeinheit davon das auch nutzen.
Okay, das waren jetzt Argumente so ein bisschen, wenn ich in der öffentlichen Infrastruktur tätig bin, wie überzeuge ich meinen Chef, Chefin, wenn es vielleicht ganz normales Unternehmen ist und ich sozusagen nur meinen Gesellschaftern verpflichtet bin?
Da zählen natürlich dieselben Argumente, nur dass man sich da teilweise das eben einfacher machen kann, weil man eben nicht drei Angebote unbedingt einholen muss und dann genau weiß, okay, das ist eigentlich der Entwickler, den ich dafür haben möchte. Und ja, dann hängt es eben, also wie gesagt, man kann dann als die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die natürlich sehr viel freie Software einsetzen, sind natürlich die Hyperscaler zum Beispiel. Ja. Und da kann man sich dann abhängig von der Firma, wo man arbeitet, sicherlich auch darauf verweisen, dass die eben auch eher mehr Gewinn machen und verstanden haben, dass ich in Expertise und Know-how, erstmal stellen die ja viele Leute an, investieren muss. Und wenn ich dann eben nicht so groß bin, dass die eben auch davon profitieren, dass eben deren Features implementiert werden, die sie brauchen, um produktiv zu sein. Ja.
Aber kann ja auch sein, dass ich, weiß ich nicht, ein kleines Ingenieurbüro mit irgendwie 25 Angestellten bin und da, ja, vielleicht hat mir der Admin irgendwie irgendeine Open-Source-Software installiert, weiß ich von nichts, funktioniert ganz gut, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber trotzdem sollten ja auch diese Firmen sozusagen was zurückgeben können.
Genau, also ich denke, da ist das gleiche Argument, dass man sagen kann, hey, das würde so und so viel kosten, wenn wir das Produkt jetzt nicht hätten, dann lass uns doch hier denselben Betrag oder irgendeinen prozentualen Anteil davon, aus meiner Sicht eigentlich mehr als 100%, aber in der Praxis wird es wahrscheinlich eher um die Hälfte oder sowas gehen, dass man sagt, okay, dann lass uns das doch dafür ausgeben. Und ich denke, vor allem bei kleinen Unternehmen ist es schon so, dass die ja schon mehr verstehen, wenn man, ja, wie man sich als Schmarotzer verhält und als Parasit. Und gefühlt denke ich, dass es da sogar noch einfacher ist. Und zumal man eben nicht nur ausschreiben muss, sondern da auch theoretisch ja einfach spenden kann. Ja.
Insbesondere, wenn es dann auch wehtut, wenn wirklich dieser Vendor-Login, ja, wenn die wirklich sagen, keine Ahnung, mein PDF-Tool kostet irgendwie plötzlich 10-mal so viel wie vorher. Haben wir auch alles gesehen und da sind sie dann auch eher mal bereit, dann auf ein Tool zu setzen, was vielleicht Open-Source-Software ist und dann vielleicht irgendwelche, in Anführungsstrichen, Lizenzen zu kaufen. Weil wie gesagt, also klar, Lizenzen auch im öffentlichen Dienst ist es einfacher. Ich kaufe irgendwie eine Lizenz, selbst wenn es eine Open-Source-Lizenz ist, ja, wenn ich einfach den Support kaufe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich das jetzt mit den drei Angeboten irgendwie nicht hinkriege oder nicht weiß, wo ich hingehen muss. Vielen Dank, Paul, dass du uns mal erklärt hast, was wir tun können oder was man tun kann, um vielleicht Open-Source-Software im eigenen Unternehmen oder gerade bei der öffentlichen Verwaltung irgendwie die Leute dazu zu kriegen, dass man doch mal Geld an die, ja, Open-Source-Entwickler schieben kann und eben nicht nur an der Stelle Open-Source oder nicht nur an der Stelle kommerzielle Software einfach klicky-klicky kauft und dann gut ist, fertig ist damit.
Ja. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit hier dabei zu sein. Vielen Dank für dieses Format und vielleicht noch eine letzte Anmerkung, dass der Bund ja jetzt über den Sovereign Tech Fund
Agency mehrere Millionen,
über 20 Millionen, das glaube ich schon investiert hat. Ich sehe es so nur halb, also es ist nicht alles perfekt natürlich, aber es ist besser als wie es vorher war.
Genau, also es ist auch ein super Tool, auch schön, dass die Bundesregierung das erkannt hat, aber trotzdem hilft ja nichts. Wir müssen in unseren Unternehmen, da wo wir angestellt sind, eben auch gucken, dass wir Geld in die richtige Richtung kriegen. Und das ist, da kann ich nicht zum Sovereignty Tech Fund bzw. Agency gehen und den Geld hinschmeißen, sondern da muss ich dann halt schon gucken, dass ich die entsprechenden Open Source Unternehmen finde, die mir dann die Angebote erstellen.
Genau, ich hoffe, es wird nicht das Feigenblatt sein, dass die Unternehmen sagen oder die Behörden,
machen wir, oh, ja,
guck mal, das ist, genau, das machen die ja für uns schon, das müssen wir jetzt nicht mehr machen. Das ist der falsche Weg, weil es eben auch Gießkanne ist und nicht eben konkret, wie kann ich das Produkt verbessern, was unsere Nutzer hier einsetzen.
Und bringt dir im Endeffekt vielleicht auch nichts, wenn du jetzt ein ganz anderes Open-Source-Projekt einsetzt, als das, was gerade der Tech Fund irgendwie finanziert hat. Ich meine, das ist super, da ist ja auch Grundfinanzierung, Curl und sowas war ja auch ganz wichtig und ist da ja auch drin. Aber was weiß ich, wenn ich jetzt Indigo Event Management einsetze, haben sie bisher nicht gefördert, ja. Und ich will aber da ja was weiterentwickelt haben. Von dem her ist das auch ein wichtiges Thema. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2024. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.